Es ist immer noch Osterzeit und hoffentlich feiern wir immer noch Ostern. Diese Osterzeit geht ganz offiziell laut so dem Kirchenjahr bis Pfingsten. Also wir haben noch viel Zeit, Ostern zu feiern. Und es ist gut, wenn wir das tun. Übrigens, dass heute Sonntag ist, ist ein Zeichen, dass wir auf Ostern ausgerichtet sind. Die ersten Christen haben ihre Gottesdienste dann nicht mehr am Schabbat, am Samstag, sondern am Sonntag gefeiert, an dem Tag der Auferstehung ihres Herrn. Das war ihnen so wichtig, dass sie gesagt haben, ab sofort treffen wir uns am ersten Tag der Woche und feiern dann Gottesdienst, weil wir Auferstehungsleute sind, die von Auferstehung her denken und leben, die von den Auferstehungsfolgen, von den Osterfolgen her leben und von Ostern her denken. Weil Ostern ist, sind wir hier als Gemeinde zusammen. Wäre Jesus nicht auferstanden, gäbe es das Gemeindehaus nicht, vielleicht wäre hier eine Wiese oder eine Firma oder sonst irgendwas. Weil Ostern ist, ist der Tod besiegt, hat nicht Verzweiflung, haben nicht todbringende Gedanken und Taten das letzte Wort, hat nicht Scheitern, Versagen und Zerbruch das letzte Wort, egal in welcher Situation du auch steckst. Jeder Sonntag verweist uns auf Ostern und auf die Auferstehungskraft Gottes und auf die verändernde Macht Gottes und des Evangeliums und des Heiligen Geistes. Es gibt ganz viele bemerkenswerte Begebenheiten in der Bibel, die deutlich machen, was Ostern mit Menschen macht und wie Ostern ihr Leben verändert und neu macht und neue Möglichkeiten und Chancen bietet und eröffnet. Ich lese uns eine Begebenheit vor, die ziemlich bald nach Ostern geschieht. Wer schon länger mit Gott und Christus unterwegs ist, hat diese Geschichte vielleicht auch schon sehr häufig gehört. Für alle anderen, die vielleicht gerade erst in den Glauben einsteigen oder die noch überlegen, was das mit Gott und mit Jesus auf sich hat, könnte diese Geschichte noch ziemlich neu sein. Sie steht im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament und dort im Johannesevangelium, also in den Berichten, die der Apostel Johannes über Jesus aufgeschrieben hat. Ich lese uns aus Johannes 21 die Verse 15 bis 19 und ihr könnt das hier vorne mitlesen. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagt Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Da sitzen einige Jünger mit Jesus an einem Kohlefeuer. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus unterwegs. Sie hatten ganz seltsame Ereignisse erlebt, dass ihr Herr, dieser Jesus, gekreuzigt wurde, was sie nie dachten, dass er wirklich stirbt. Sie waren irritiert von den Berichten, dass von Auferstehung und das Grab leer sei und haben dann das Grab, das leere Grab gesehen und waren noch irritierter, dass es sowas gibt wie Auferstehung, dass Jesus tatsächlich nicht im Tod geblieben ist. Er hat sich ihnen leibhaftig gezeigt. Auferstehung war Wirklichkeit geworden. Jesus lebt. Und jetzt sitzen sie am Ufer mit diesem auferstandenen Jesus und essen zusammen Fisch und Brot. Fisch und Brot, das hat in ihnen Erinnerungen geweckt. Jesus hat manches Wunder getan. 5000 Mann plus Frauen und Kinder, später 4000 Mann plus Frauen und Kinder, satt gemacht mit Fisch und Brot. Zeichen von Fülle und Leben, dass Jesus ihnen die Fülle und das Leben gebracht hat. Und jetzt sitzen sie da und essen wieder diese Zeichen der Fülle und des Lebens. Für einen dieser 7 Leute, dieser 7 Jünger, die dort zusammen waren, muss dieser Moment ein ganz besonderer Schock gewesen sein. Einige Verse vorher, wie gesagt, steht, dass sie damit am Kohlenfeuer zusammensitzen. Und ich glaube, dass es diesem Simon Petrus, durchzuckt hat und einen Schock versetzt hat, weil Kohlefeuer, das kannte er. Einige Tage vorher saß er auch am Kohlefeuer in einem Hof des Gerichtssaals des hohen Priesters und hat Jesus 3-mal verleugnet. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt dort sitzt und in dieses Kohlefeuer starrt und sehr genau daran erinnert wird, was da vor ein paar Tagen war, und auf seinem Fisch kaut und auf seinem Brot, vielleicht sich gar nicht traut, Jesus in die Augen zu schauen, weil das alles noch zwischen ihm steht, dieses 3-mal Verleugnen. 3-mal hat er ihn verleugnet, aus Angst, auch verhaftet zu werden vor dieser Kreuzigung, auch verurteilt zu werden, auch mit Jesus leiden zu müssen, auch irgendwie gefoltert zu werden, vielleicht auch gekreuzigt zu werden. Er hat es ja gehört, ans Kreuz mit ihm. Sie saßen mit vielen anderen jetzt damals an dem Kohlenfeuer. Und jetzt erinnert sich vielleicht Petrus an seine vielen markigen und vollmündigen Sprüche, die er rausgehauen hat. Auch wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich nicht. Wenn alle anderen sich von dir abwenden, ich nicht. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Petrus hat also große Sprüche rausgehauen. Und alle haben ihren Bund gebrochen mit Jesus. Alle sind sie abgehauen. Alle haben sie es beteuert. Alle waren sie weg, als es brenzlig wurde. Und Petrus hat aktiv seinen Herrn verleugnet. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Das hatte Jesus gesagt, das hatten sie gehört. Und Petrus kam vor dieser Kreuzigung an seine Grenzen. Und jetzt nennt Jesus diesen Petrus nicht mehr Petrus, sondern Simon, Sohn des Johannes. Petrus heißt ja eigentlich Fels, aber von Fels war da nichts mehr am Kohlefeuer. Das wusste Simon, das wussten alle anderen. Kein Fels, nur noch Sand. Vielleicht hat er sich gewünscht, dass wer an Petrus denkt, wer auf Petrus baut, sein Leben auf Fels baut. Und jetzt ist er am Kohlefeuer und muss feststellen, wer auf mich baut, hat auf Sand gebaut. Nein, ich kenne diesen Mann nicht. Nein, ich kenne ihn nicht. Verflucht soll ich sein, wenn ich den Menschen kenne. Das waren so seine letzten Worte vor der Kreuzigung. Und das alles steht noch offen da und dann bricht Jesus dieses Schweigen und spricht diese Situation an, aber so ganz anders, wie wir es vielleicht angesprochen hatten. Nicht, Petrus, wir zwei haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Er fragt ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als irgendein anderer hier? Und Jesus benutzt dabei einen von drei Begriffen, die es im Griechischen gibt, und es ist die Sprache, in der das Neue Testament ursprünglich geschrieben wurde. Es ist die Agape-Liebe, so heißt dieser griechische Begriff. Es ist die hingebungsvolle Liebe, die sich für den anderen vor die Flinte wirft, die bereit ist, für den anderen zu sterben, die überhaupt nicht nach dem eigenen Vorteil fragt, die gar nicht danach fragt, wo ich bleibe, wenn ich Liebe gebe, sondern die uneingeschränkt das Wohl und Heil des anderen sucht. Und Jesus fragt nach dieser Liebe. Und diese Liebe ist eigentlich reserviert für den dreieinigen Gott, für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Die Liebe, die aus Gott herausströmt zu uns. Jesus fragt also: Simon, hast du mich lieb mit dieser hingebenden Liebe, mit dieser Agabeliebe? Und Simon? Simon hat in den letzten Stunden und Tagen auf bittere Weise sich selbst kennengelernt. Er weiß, was mit ihm los ist, wenn er sich auf sich verlässt, auf seine Kraft, auf seine Möglichkeiten, nämlich gar nichts. Er kennt die Halbwertszeit seiner Liebesfähigkeit und die ist extrem kurz. Ich glaube, dass ihm diese Frage einen Stich versetzt hat, weil er genau wusste, worauf Jesus hinaus will. Und jetzt steht Simon vor Jesus völlig durchschaut, weit, weit weg von allen großen, frommen Beteuerungen und Sprüchen. Und Simon sagt: Jesus, du weißt, dass ich dich mit der Freundschaftsliebe liebe. Sein zweiter Begriff, Philia. Wir kennen den Namen Philipp, da kommt das her eigentlich. Philia ist die Freundschaftsliebe. Simon ist nicht mehr so vermessen, das zu sagen: Ja, klar, Jesus, mir nach. Ich liebe dich mit der göttlichen Liebe. Ich halte alles für dich. Simon weiß, ich konnte nichts halten. Aber ich habe dich lieb mit dieser Freundschaftsliebe. Das ist eine menschliche Liebe, die ist deutlich unter dieser hingebenden Agabeliebe, aber so wertvoll. Und er sagt: Ich liebe dich mit dieser Freundschaftsliebe. Dann fragt Jesus ein zweites Mal: Simon, liebst du mich mit der Agabeliebe? Und Simon sagt: Jesus, du weißt, ich liebe dich mit der Freundschaftsliebe. Und ein drittes Mal fragt Jesus, da wird Petrus traurig, weil er weiß, er kann eigentlich gar nichts mehr versprechen. Er weiß, dass eigentlich sein Kohlefeuererlebnis einige Tage vorher ihn für alle großen Sprüche disqualifiziert hat. Aber Jesus fragt: Simon, liebst du mich mit der Freundschaftsliebe? Und da sagt Simon: Du weißt alles. Er sagt: Du kennst mich durch und durch. Und irgendwie ist das fast erleichternd. Jesus kennt uns und wir machen ihm nichts vor und wir brauchen ihm nichts vormachen und wir müssen nicht irgendeine Maske aufziehen und wir müssen nicht irgendwie frommer tun oder besser als wir sind. Und das heißt, du weißt alles, du weißt, dass ich dich mit dieser Freundschaftsliebe liebe. Jesus weiß, wie es in deinem und in meinem Herzen aussieht, auch in dem Moment, wo wir noch dabei sind, uns selbst und anderen was vorzumachen. Manchmal mag man das ja auch gar nicht, dass wir anderen was vormachen, weil unser Herz uns selbst in das Licht führt. König David hat 700 Jahre vor diesem Ereignis ein sehr bemerkenswertes Gebet gesprochen. Er hat es aufgeschrieben in Psalm 139. Das ist geniale, dass solche Gebete aufgeschrieben sind, die Psalmen voll sind, voller ehrlicher, offener Bekenntnisse und Gebete. Und dieses Gebet steht in Psalm 139, die Verse 23 bis 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Was für ein geniales Gebet ist das? Jesus, ich weiß manchmal gar nicht, was in meinem Herzen los ist. Ich kann mir manchmal selbst nicht über den Weg trauen. Und ich muss es auch gar nicht, aber hier, bitte, mein Herz steht offen und guck du, was drin ist. Und schenke, dass ich auf dem Weg bin, den du mir zeigst. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich mir selbst was vormache, wenn ich mich selbst belüge, wenn ich mich selbst frömmer darstelle, als ich bin, dann hilfst du mir, wieder zurückzukommen. Und genau das ist das, was Jesus hier mit Petrus macht. Er stellt den Petrus nicht zur Schau. Er stellt ihn nicht an den Pranger, er macht ihm nicht einen Haufen Vorwürfe, er hilft ihm wieder zurück in seine Spur. Er hilft ihm wieder, dass er die Sache mit Jesus wieder geklärt hat. Auf eine ganz einfühlsame und feine Art und Weise. Und trotzdem bringt er es auch auf den Punkt. Er schweigt es auch nicht tot. Es steht nicht permanent zwischen ihnen. Er findet einen Weg. Dreimal hat er ihn verleugnet. Er fragt ihn, dreimal hast du mich lieb? Und das ist schmerzhaft, ja, es ist schmerzhaft, wenn manchmal Jesus in unserem Leben Dinge anspricht und wir uns damit auseinandersetzen müssen, vielleicht auch erinnert werden, vielleicht auch erinnert werden an Dinge, die wir noch bearbeiten müssen, wo Dinge offen sind, aber Jesus macht das, damit alles wieder gut wird. Und er macht das damit, wie wir gleich sehen würden, damit wir für ihn unterwegs sein können, mit ihm, in der Abhängigkeit von ihm. Und deshalb fragt er hier auch nicht Petrus. Hier geht es überhaupt nicht mehr um Pöstchen oder Ämter oder Aufträge oder Leistung oder Mitarbeit. Hier geht es einfach um den Menschen Simon, der ganz menschlich Sohn des Johannes ist, wer immer dieser Johannes ist. Aber er ist Mensch. Vor allem Dienst, vor aller Beauftragung, vor allem Mitarbeiten, allen Begabungen, allen Aufträgen stehen wir vor Jesus als Menschen und als Geschöpfe. Und das will Jesus zuerst, dich. Warum ist diese Begebenheit eigentlich hier so wichtig, so bedeutend für Simon, für uns? Damit wir desillusioniert werden. Weil uns Illusionen nicht helfen, sondern weil Jesus möchte, dass wir wahrhaftig werden vor Christus und voreinander. Damit wir verstehen, dass Jesus uns liebt, wie wir sind und nicht, wie wir sein wollen. Damit wir verstehen, dass Jesus in unser Herz schaut und all unsere finsteren Gedanken, alle verborgenen Taten, all das, was Menschen nicht beobachten können, auch in seiner Liebe und Vergebung eingeschlossen ist, damit wir das begreifen mit unserem ganzen Sein, damit wir das erkennen. Erkennen ist in der Bibel immer ein Begriff, auch der durch und durch geht, der nicht nur geht, ich habe das mit meinem Grips kognitiv verstanden, sondern es ist mir ins Herz gegangen. Ich hab das wirklich mit meinem ganzen Sein erkannt. Deswegen ist diese Begebenheit so wichtig. Weil wir dann unsere Masken, die wir vor Jesus und voreinander auch in der Gemeinde tragen, endlich fallen lassen können. Uns jetzt nicht vormachen können, wir wären alle ohne Sünde, uns würde alles gut laufen. Wilhelm Busch, ein Pfarrer, der in Kriegszeiten gelebt hat, am Ende und auch am Ende der Kriegszeiten, hat ein Buch geschrieben, Jesus, unser Schicksal. Der hat mal gesagt, wir wissen alle, dass wir in der Gemeinde Sünder sind. Aber wehe, es sündigt einer. Damit kommen wir dann weniger klar. Wir brauchen keine Masken aufziehen. Wir leben doch von der Vergebung. Wir leben davon, dass Jesus uns wiederherstellt. Nicht wir so toll sind. Wir nach außen alles gut darstellen. Da will Jesus Simon hinhaben, dass er erkennt, ohne Jesus kann ich nichts tun, muss ich auch nichts tun. Ich muss und darf in seiner Liebe bleiben. Das ist meine eigentliche Berufung. Das ist unsere eigentliche Berufung. Das ist deine eigentliche Berufung. Wir reden immer so schnell von Berufung, wenn es darum geht, Dinge zu tun. Das würde ich eher sagen, ist Beauftragung. Berufung ist, in Christus zu sein, in seiner Liebe zu leben, von ihm durchdrungen zu werden und nicht nur einmal und dann auf geht's, raus da, aus der Liebe, dann das überwunden zu haben oder geistlich da rausgewachsen zu sein. Wer meint, da rauszuwachsen, da kann man nur sagen, dem Gnade Gott. Das Wunder der Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn macht aus Simon einen neuen Menschen. Und es macht aus jedem von uns einen neuen Menschen. Egal wie dein Scheitern aussieht, egal wie oft und wo viel du versagt hast, egal ob du vielleicht denkst, mein Leben liegt eigentlich in Scherben, egal wie vielleicht viel auch Selbstverurteilung in deinem Kopf ist und in deinem Herz. Jesus gibt dich nicht auf und erklärt dich nicht für unbrauchbar. Egal, was die anderen sagen, was andere denken, wie andere urteilen und dich bewerten. Ist das nicht genial, dass Jesus hier von Petrus kein tolles Bekenntnis will? Dass du ab jetzt ihn total, auch hundertprozentig, ganz ehrlich lieben wirst und jetzt auch wirklich nach diesem Versagen alles 100% für ihn gibst? Nein, das erwartet er nicht von Petrus. Er fragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb mit dieser Freundschaftsliebe? Jesus lässt sich von unseren großen Worten und Bekenntnissen genauso wenig blenden, wie er sich hat blenden lassen von den Worten von Simon. Jesus will, dass du und ich, dass wir lernen, in seiner Liebe einzutauchen, zu leben und zu bleiben. Das sagt Jesus immer wieder, bleibt in mir. Dazu sind wir berufen. Und wenn wir diese Berufung begreifen und begriffen haben und in dieser Berufung leben, dann kommen die Aufträge. So wie Jesus zuerst die Liebesfrage klärt und dann immer wieder diesen Simon beauftragt, damit er Petrus sein kann und nicht Petrus spielen muss. Dreimal fragt er, weide meine Lämmer, leite meine Schafe, weide meine Schafe. Diesen Simon, der gerade den Zerbruch seines Lebens erlebt hat, das Scheitern seines Lebens, der aber sagt, du weißt, dass ich dich liebe. Mit dieser Freundschaftsliebe Mehr geht nicht. Jesus vertraut die, die er liebt. Jesus vertraut die, die er liebt, dem an, der ihn liebt. Jesus vertraut die, die er liebt, dem an, der ihn liebt. Weide meine Schafe. Weide meine Lämmer. Leite meine Schafe. Denk mal eine Minute darüber nach, was du gesagt hättest an Jesu Stelle, wenn du das erlebt hättest, dass dir einer dermaßen das Messer in den Rücken rammt, der dein engster Freund sein will, indem er es leugnet und es beschwört, dich nicht zu kennen. Und zwar in dem Moment, in dem du ihm am allernötigsten gebraucht hättest. Jesus gibt Simon nicht auf. Im Gegenteil, er nutzt den Zerbruch und das Scheitern, damit Simon endlich Petrus sein kann. Er lehrt Simon die Lektion, dass er über das Angewiesensein auf Jesus nie hinauswachsen muss und auch nicht kann. Und weil Petrus das nicht nur in einem Seminar gelernt hat, sondern erlebt hat, durchlitten hat, deswegen kann er jetzt Hirte für andere sein. Nur wer es lernt, Gott gegenüber als dem großen Hirten scharf und damit angewiesen zu sein, kann für andere zum Hirten werden. Nur wer es lernt, Gott gegenüber als dem großen Hirten scharf und damit angewiesen zu sein, kann für andere zum Hirten werden. Und am Ende dieser Aufarbeitungs- und Klärungszeit sagt Jesus Simon noch, dass durch sein Leben und durch sein Sterben Gottes Herrlichkeit sich offenbaren wird, sichtbar werden wird. Und das ist auch wieder kein Hinweis auf irgendeine heldenhafte Größe des Petrus. Es ist ein Zeichen, dass das, wozu Simon nicht in der Lage war, diese hingebende Liebe aufzubringen, diese Agabeliebe Gottes zu leben, dass das in Christus, durch Christus, mit Christus, am Bleiben an Jesus möglich ist. Später sagt dieser Petrus, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Liebe drängt ihn dazu. Nicht seine Liebe, sondern die Liebe, mit der er erfüllt ist, die ihm aus allen Poren trieft. So kann es gehen und nur so. Eintauchen und bleiben und leben in der Liebe Gottes. Wie das geht? Gibt vielleicht einen Haufen Tipps, aber geh zum Mann am Kohlefeuer, der sich dir gegenüber sitzt und der vielleicht dir in die Augen schaut, deine Dinge anspricht. Er weiß, wie es geht, in dieser Liebe zu leben und zu bleiben. Amen.